Im Gegensatz dazu steht zum Beispiel eine Populationsgefährdungsanalyse, die, wie es scheint, von einem Herrn Hackländer gerade in Arbeit ist, beziehungsweise okay, von der BOKU in Arbeit ist. Die Politik wird das hernehmen und den günstigen Haltungszustand ausrufen in Österreich mit 8 Rudel, mit derzeit wahrscheinlich nicht einmal ganz 100 Wölfen. Aha. Und mit einer Reduktion der Welpen in den letzten 4 Jahren um 75%.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Wir sind in Folge 101 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und herzlich willkommen an meinen heutigen Gast, an Gerald Friedel von Wölfe in Österreich. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerald, du bist heute zum 4. Mal dabei. Lass uns mal ganz kurz mit ein bisschen Statistik starten. Zum ersten Mal warst du in Folge 42, das war im Februar 25. Dann warst du nochmal im Wolfspodcast und zwar war das in Folge 61. In Folge 78 haben wir dann das Geheimnis um deine Person gelüftet und die Vereinsgründung bekannt gegeben. Das war im Dezember 25, also gut ein halbes Jahr her. Und heute sind wir wieder verabredet zu einem ausführlichen Und wie ich denke, sehr spannenden Gespräch über die aktuelle Lage. Und wir müssen leider feststellen, es wird nicht besser, eigentlich eher im Gegenteil, ne?
Also tatsächlich hat sich in Österreich die Situation gar nicht verbessert. Wie du richtig gesagt hast, ist es eher schlimmer geworden. Und die Tendenzen deuten auch in eine Richtung, die ganz, ganz, ganz bedenklich ist.
Dann fass doch mal kurz zusammen, was läuft gerade bei euch ab?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass Wölfe am Fließband geschossen werden, ja. Es gibt keine Individualprüfungen, es gibt keine Prüfung, ob das die Erreichung des günstigen Haltungszustandes gefährdet. Mittlerweile kann man sagen, wurde schon wieder ein ganzes Rudel geschossen.
Ja. Oh Gott.
Also wenn man die Zahl der Wölfe jetzt hernimmt, also nicht tatsächlich ein Rudel, aber die Anzahl wäre schon wieder ein ganzes Rudel. Und das tatsächlich alleine zum Beispiel in Kärnten.
Ja. Und in welchem Zeitraum?
In diesem Jahr.
In diesem Jahr. Das ist natürlich echt heftig, wenn man bedenkt, dass ihr ja gar nicht so viele Wölfe habt, wie zum Beispiel wir in Deutschland. Ne?
Erstens das und zweitens, es werden keine Überprüfungen gemacht bezüglich des Erhaltungszustandes. Das Monitoring ist äußerst mangelhaft bis nicht vorhanden. Wenn man da UIG-Anfragen stellt, bekommt man eigentlich keine Antworten auf die Fragen. Ja, man wird immer nur auf die Abschussverordnungen verwiesen. In den Abschussverordnungen steht aber nichts über Einzelprüfungen, es steht nichts über Monitoring, es steht nichts über den Erhaltungszustand drin. Also es ist eine einzige Katastrophe, wie in Österreich das Recht und die Gesetze mit Füßen getreten werden von den Ländern.
Dabei ist es ja ganz wichtig zu erwähnen, Österreich ist natürlich Mitglied der EU und somit auch an die ganze Gesetzgebung gebunden, an die FFH-Richtlinie zum Beispiel auch. Und die sieht eben zum Beispiel vor, dass man Wölfe eben halt nicht einfach so schießen kann. Aber dazu kommen wir später noch zu sprechen. Ganz kurze Frage zum Verein. Der ist ja nun auch noch sehr jung. Wie entwickelt sich denn Wölfe in Österreich? Und wo siehst du eure zentrale Aufgabe in dieser schweren Zeit?
Also grundsätzlich entwickelt sich der Verein sehr gut. Wir haben jetzt Mitglieder mittlerweile in ganz Österreich. Die Arbeit, die wir leisten, ist einmal primär Information an die Bevölkerung, weil wir sehr stark merken, dass die Desinformation der Landwirtschaft und Jägerschaft massiv ist. Also die Leute, wenn sie etwas über Wölfe wissen, dann wissen sie das Falsche. Und wenn man ihnen dann quasi die Fakten präsentiert, sind sehr viele Leute völlig erschüttert, ja. Weil sie immer geglaubt haben, ja, wir werden von Wölfen überrennt. Wir haben schon viel zu viele Wölfe. Die Wölfe sind sehr gefährlich für Menschen und alle diese Dinge, die halt da immer wieder gebetsmühlenartig seitens der Landwirtschaftslobby und der Jagdlobby wiederholt werden, dem wollen wir entgegenstehen.
Wie ist denn so die allgemeine Stimmung bei den Österreicherinnen und Österreichern bezüglich des Wolfs? Ist das wirklich so, dass jetzt die Stimmung kippt bei euch? Denn wir wissen ja, bis vor kurzem war es noch so, dass die meisten Österreicher die Wölfe willkommen geheißen haben.
Also grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen dem Wolf in Österreich immer noch sehr positiv gegenüberstehen. Dieses Feedback bekommen wir auch in den Gesprächen mit den Menschen auf der Straße. Aber es ist halt das Problem, dass die Menschen immer noch zu wenig über den Wolf wissen. wie ich meine. Mhm. Und da gehört noch viel Arbeit geleistet.
Und die wollt ihr machen, diese Arbeit? Das habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr möglichst viele Mitgliederinnen und Mitglieder bekommt. Ich glaube, jeder kann Mitglied werden, egal ob man jetzt in Österreich lebt oder nicht, oder?
Exakt.
Okay, dann würde ich sagen, nicht lange zögern. In den Shownotes findet ihr den Link zu Wölfe in Österreich. Wie sieht denn das eigentlich aus? Jetzt Urlaubszeit steht an, es kommen wieder unzählige Menschen aus allen Ländern. Wie wirkt sich denn diese österreichische Politik auf den Tourismus aus? Gibt es da auch schon mittlerweile Dissonanzen?
Also tatsächlich hören wir das von sehr naturaffinen Menschen, die zum Beispiel österreichische Nationalparks besuchen, die eher schockiert sind, wie Österreich mit dem Wolf umgeht und insgesamt wie Österreich da nachlässig im Natur- und Artenschutz ist.
Also das kommt schon an bei den Leuten?
Das kommt an, dass dieses Feedback, auch das hören wir. Wie gesagt, wir haben mittlerweile sehr viele Mitglieder, die auch mit Touristen reden. Und auch dieses Feedback haben wir bereits von Touristen erhalten, dass es quasi unverständlich ist, dass Österreich hier mehr oder weniger offen versucht, den Wolf auszurotten in Österreich.
Kannst du dich erinnern, wir haben ja letztes Jahr, ich glaube, das war auch im Mai oder Juni, in der Podcast-Folge über genau dieses Thema gesprochen. Und da gab es ja in der Folge unglaublich viele Mails, die mich hier erreicht haben von Leuten, die sich empören wollten. Und die haben dann auch tatsächlich an die Tourismuszentralen geschrieben bei euch im Land und haben auch gesagt, sie würden nie wieder einen Fuß nach Österreich setzen, solange dort so mit der Natur umgegangen würde. Hatte das Effekte? Glaubst du das damit wirklich, dass die das gespürt haben in den Urlaubsregionen?
Also gespürt nicht. Offiziell hat man nichts gehört. Inoffiziell kann ich dir sagen, dass diese Botschaften sehr wohl an den Stellen angekommen sind, wo es notwendig ist. Und deswegen auch in Zukunft bitte, wenn die Menschen das Gefühl haben, das mitteilen zu wollen, gerne an die Tourismusbehörden in Österreich schreiben. Denn diese Dinge werden sehr wohl gelesen und gehört.
Inwieweit nehmen jetzt diese Wolfsjäger, wenn du sagst, da sind jetzt irgendwie in den ersten Monaten schon so und so viele Wölfe abgeschossen worden, das betrifft ja dann auch die Urlaubsregion, inwieweit nehmen die Wolfsjäger dann Rücksicht auf Urlauber und Menschen in den bejagten Gebieten? Ich erinnere mich, letztes Jahr kam es da auch zu unschönen Begegnungen. Ist das jetzt immer noch so, dass zum Beispiel in der Nähe von Häusern oder Ortschaften gejagt wurde?
Also im Detail kann ich dir nicht sagen, weil sich da die Behörden natürlich sehr, sehr, sehr bedeckt halten und auch in den Anfragen da nur ganz, ganz wenig öffentlich wird. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, dass im Raum steht, mittlerweile Hirten zu bewaffnen und bewaffnete Hirten auf Almen zu stellen, wo Touristen durchwandern. Ja, das ist so die Idee.
Hirten, das heißt Schäfer? Schäferinnen und Schäfer zu bewaffnen, damit die dann, wenn Wölfe oder Bären kommen, die dann sofort erschießen können?
So in etwa soll das dann ausschauen, gleich schießen. Natürlich nach Einschätzung des Hirten, welche Gefahr dann besteht. Ja. Mhm. Also auch wieder nicht nach Expertenmeinung, sondern wenn jemand das Gefühl hat, es besteht eine Gefahr, soll geschossen werden. Aber wie gesagt, das sind nur Hirngespinste, die im Raum stehen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Hirte sowas freiwillig macht, weil die Verantwortung für sowas ist doch sehr groß. Und ich glaube, man braucht schon hinreichend auch eine Ausbildung und Kenntnisse über Waffen und über den Einsatz von Waffen, um sowas wirklich, ja, wirklich auch vertrauensvoll machen zu können und wirklich auch so zu machen, dass es nicht andere zu Schaden kommen oder so, ne?
Naja, und das nächste ist natürlich, wenn wir jetzt über den Tourismus sprechen, herzlich willkommen auf den Almen, wo bewaffnete Hirten herumstehen.
Ja, Prost Mahlzeit. Das kann's nicht sein. Ich hoffe, das ist wirklich nur ein Hirngespinst. Also ich mag mir das gar nicht ausmalen. Ja. Ein großes Thema bei euch, wie auch bei uns, ist ja die Desinformation, die, ja, wir gehen ja mittlerweile davon aus, die gezielt gestreut wird. Inwieweit kommt man da überhaupt noch gegen an? Also, denn was einmal in der Welt ist, das ist auch schwer wieder auszuradieren, ne?
Naja, Tatsache ist, dass dieses Jahr zum Beispiel in Kärnten am Dobratsch eine Veranstaltung war, wo der Wildbiologe Paolo Molinari einen Vortrag gehalten hat und kurz darauf ein Almvertreter das genaue Gegenteil behauptet hat, ja. In derselben Veranstaltung. Also das war völlig absurd.
Wie haben die Menschen da reagiert? Also die müssen ja auch ein bisschen erstaunt gewesen sein.
Tatsächlich haben viele dann den Kopf geschüttelt. Ja.
Was sind denn so die häufigsten Narrative, die bei euch so bedient werden?
Naja, Punkt Nummer eins, der Wolf ist der Totengräber der Almwirtschaft. Mhm. Ja, das mhm. ist so. Das ist so, dann kommt folgt gleich, der Wolf ist eine Gefahr für den Menschen. Ja, das mhm. ist auch der Risikowolf, muss geschossen werden, aber jeder Wolf, der in Österreich auftaucht, scheint ein Risikowolf zu sein. Mhm. Auch wenn er vorher durch ganz Europa gelaufen ist und sich nie in irgendeiner Art und Weise auffällig verhalten hat, sobald er in Österreich bei einer Kamera auftaucht, ist er ein Risikowolf. Also Wahnsinn. Auch das natürlich, diese Begründungen völlig an den Haaren herbeigezogen und völlig absurd.
Ja.
Wir merken das auch in den UIG-Anfragen. Die werden immer löchriger, weil wir merken, es gibt keine Antworten auf unsere Fragen, weil sie sie nicht haben.
Ja. Ja. Wenn jetzt das Narrativ kommt, die Koexistenz zwischen Wolf und Almwirtschaft ist, nehmen wir jetzt mal Beispiel Kärnten, ist in Kärnten nicht möglich. Was erwiderst du dann?
Tatsache ist, dass es mittlerweile eine Studie gibt, die belegt, dass auf fast allen Almen in Österreich Herdenschutz möglich ist. Auch hier das Narrativ, wir können ja nicht alle Almen einzäunen, das ist richtig, denn man muss auch nur die Schafe einzäunen und nicht die Almen. Ja. Und diese Studie belegt sehr wohl, dass es Flächen, geeignete Flächen auf fast allen Almen gibt, dass es Verbindungen zu anderen Weidezonen gibt, wo man dann die Schafe quasi verbringen könnte, etc.
Und dann hält sich ja auch ganz, ganz hartnäckig das Narrativ, dass der Wolf wirklich eine ernste Bedrohung für die traditionelle Almwirtschaft darstellt. Das hast du ja eben auch schon gesagt.
Also Tatsache ist, und das habe ich ja schon öfter gesagt, dass die Almwirtschaft seit den 80er Jahren rückläufig ist, vor allem wegen der Wertschöpfung, der geringen Wertschöpfung. Und natürlich auch, weil niemand sich mehr diese Arbeit antun möchte. Ja. Und wenn man von Almwirtschaft redet, dann muss man überlegen, von wovon redet man eigentlich? Denn zu ganz großen Teilen sind diese Betriebe Nebenerwerbsbauern, die vielleicht 25 Schafe irgendwo in der Landschaft stehen haben, völlig unbeaufsichtigt, völlig ohne Herdenschutz auf 2000 Meter irgendwo am Berg, wo sie dann mehrheitlich durch Moderhinke, durch Abstürze, durch Felsstürze, durch Gewitter, durch Krankheiten elendig zugrunde gehen, als dass sie von einem Beutegreifer geholt
Weil die ja auch lange Zeit alleine da draußen stehen, ne?
Das ist richtig.
Genau, da ist ja nicht immer jemand da, der aufpasst und sagt, guck mal, dem Schaf geht's gerade nicht gut oder es ist abgestürzt und so. Die stehen ja auf sich gestellt lange Zeit im Sommer da draußen und sind eben halt allen anderen Gefahren auch ausgesetzt, nicht nur den Beutegreifern. Ne?
So wie es jetzt war, waren Schafe bereits auf 2000 Meter aufgetrieben und dann ist ein Schnee gekommen. In dieser Zeit sind die Schafe völlig alleine da oben gestanden. Es hat dort niemand nachgesehen, wie es den Schafen geht. Mitglieder unseres Vereins haben das dann dokumentiert, wo Schafe nicht mal mehr auf die Beine gekonnt haben. Die sind herum auf den Hinterbeinen herumgekrabbelt und haben nicht mehr richtig laufen können. Ja, also es ist desaströs teilweise.
Ich bin sprachlos, weil ich bin sicher, wenn die Menschen all das wissen würden im Land, die würden auch eine ganz andere Meinung zu dem Thema haben. Ja, aber das wird gar nicht bekannt gemacht. Das wird bewusst ausgespart und es werden bewusst all die anderen Dinge über Wölfe verbreitet. Dabei ist es ja so, dass der Wolf ein klitzekleines Problem ist in einem großen strukturellen Problem. Und das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass ihr darüber aufklärt und dass auch wir jetzt zusammen heute nochmal im Podcast darüber sprechen und das nochmal einzeln wirklich aufschlüsseln. Das nächste, was dann immer kommt und was für viele Menschen absolut logisch erscheint, ist, dass man mit Abschüssen Probleme lösen kann. Und da sind wir ja an dem Punkt, wo wir genau das Gegenteil sagen müssen.
Ja, und das zeigen auch die offiziellen Zahlen des Statusberichts des Österreich-Zentrum Beowulf Lux von 2025. Denn da kann man drinnen nachlesen, dass von 2024 auf 2025 die Risse zum Beispiel in Kärnten massiv angestiegen sind und das Jahr 2025 ja das Jahr war, in dem in Kärnten die meisten Wölfe ever geschossen wurden. Das heißt, mehr Abschüsse von Wölfen und massiv mehr Risse bei Weidetieren zur gleichen Zeit.
Es ist so, dass wenn man einmal anfängt, da reinzuschießen, dann gehen die Risse häufig hoch. Wie absurd das auch klingen mag, aber das ist die Realität, ne?
Und es verhindert keine Risse, weil solange die Tiere ungeschützt bleiben, solange die Weidetiere ungeschützt bleiben, werden einfach keine Risse verhindert. Mhm. Und jetzt geht die Eskalationsstufe bereits noch weiter in Kärnten. Weiß ich nicht, ob du das verfolgt hast in den Medien, es wurden vergiftete Geier gefunden in Kärnten.
Ja.
Ja, und hier liegt die Vermutung nahe anhand des Gifts, das da verwendet worden ist, dass dieses Gift den Wölfen gegolten hat.
Das kam heute als Meldung.
Man muss es so sagen, ja, sie merken jetzt, dass sie mit den Abschüssen nichts erreichen.
Mhm.
Und jetzt werden die Mittel halt immer extremer. Ja, das, man muss sagen, das sind natürlich schon massiv kriminelle Machenschaften, die da passieren. Und wenn das der tatsächlich dem Wolf gilt, dann braucht man nicht reden. Ja, dann werden wir den günstigen Erhaltungszustand wohl nie erreichen können, ja, wenn da nicht endlich Recht und Ordnung Einzug hält.
Gibt es denn da schon Hinweise irgendwie auf mögliche Täter?
Tatsächlich kann man in den Medien entnehmen, dass es da neue Hinweise gibt.
Okay.
Im Detail habe ich es aber noch nicht verfolgt.
Aber das heißt, die Behörden arbeiten dann auch. Wenn sowas passiert, dann werden die aktiv?
Ich hoffe, sehr stark.
Okay, also das bitte mal im Auge behalten, weil das würde mich interessieren, wie das ausgeht, weil und was diese Täter vor allen Dingen erwartet, ja, wenn die dann tatsächlich überführt werden. Ich kann mir nur wünschen, dass die wirklich die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen, weil das darf wirklich keine Schule machen und das muss wirklich andere Leute abschrecken. Wir haben leider viel zu oft, dass in diesem Bereich Artenschutzkriminalität einfach Verfahren eingestellt werden, weil dann heißt es aus Mangel an Beweisen und. Dabei müsste man wirklich mal der Sache nachgehen und das wirklich einmal aufklären, um da dann auch wirklich Maßstäbe zu setzen bei der Bewertung solcher Dinge. Weil wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit, dass es auch mal Haushunde trifft, die da vorbeigehen, ne? Jetzt gerade in der Urlaubszeit. Ich möchte da nicht spazieren gehen mit meinen Hunden, wenn ich weiß, da liegen potenziell irgendwelche vergifteten Fleischstücke. Also schon echt hart. Kann man nur vorwarnen eigentlich da, ne? Das war jetzt in Kärnten, glaube ich, sogar, ne?
Ja.
In Kärnten.
Tatsächlich ist es in Kärnten passiert. Wie gesagt, auch genau dort, wo die meisten Wölfe geschossen wurden. Offensichtlich funktioniert ja das Schießen nicht, ja, und deswegen versucht man jetzt vermutlich Wölfe zu vergiften. Ja.
Bei uns in Deutschland werden ja auch immer wieder Regionen ins Feld geführt, wo Herdenschutz angeblich nicht funktioniert. Das sind jetzt primär bei uns die Deiche oder eben halt auch die Almen, also die Bergregionen, und die sollen ja bei uns dann künftig auch wolfsfrei werden. So der Plan zumindest der Bundesregierung. Ob das jetzt so passieren wird, das werden wir noch sehen. Aber wenn man jetzt mal auf die Almen blickt, wir haben das eben schon kurz angesprochen. Wie könnte man das Problem jetzt wirklich ernsthaft lösen, dass man auf den Almen wirklich Schafe halten kann, ohne dass die Gefahr laufen, von Beutegreifern in großer Anzahl getötet zu werden?
Also Tatsache ist, dass die Almen anscheinend politisch gar nicht erwünscht sind, auch wenn das in den Medien natürlich seitens der Politik völlig anders dargestellt wird. Aber wäre die Almwirtschaft so wertvoll, wie die Politiker das kommunizieren, dann würde alles versucht werden, um sie zu erhalten, und es wird gar nichts versucht. Ja. Wenn man das ernst nehmen würde, dann könnte man natürlich Herdenschutz etablieren. Wie schaut das auf Almen aus? Herdenschutz ist eine Kombination aus Hirten, Herdenschutzhunden und Nachtpferch. Und mit Hirten meine ich nicht einen Hirten, der irgendwo unten im Tal sitzt und einmal pro Woche nachschaut, wie viele Schafe noch da sind, so wie es die derzeitige Handhabung ist, sondern ein Hirte muss dauerhaft bei den Schafen auf der Alm verbleiben, Tag und Nacht.
Mhm. Ja. Es gibt ja nach wie vor bei euch in Österreich, soweit ich das weiß, keine Unterstützung für Herdenschutzmaßnahmen, oder?
Doch, in manchen Bundesländern schon, aber soweit mir bekannt, gibt es zum Beispiel in der Steiermark und in Kärnten gar keine Förderung für Herdenschutzmaßnahmen. Und in den anderen Bundesländern wie Salzburg, Tirol, Vorarlberg werden bestimmte Maßnahmen gefördert. Im Detail kann es, weil es länderspezifisch ist, das nicht genau sagen, aber es wird zum Beispiel Zaunmaterial gefördert, es wird die Anschaffung von Hunden gefördert, aber bei weitem nicht ausreichend, dass das für die Bauern ein Anreiz wäre, das ernsthaft zu betreiben. Die Bauern glauben immer noch, dass sie der Abschuss der Wölfe retten wird. Das erstaunt mich sehr, ja, weil mittlerweile Vor etlichen Jahren habe ich schon gesagt, es wird ihnen nichts bringen, es wird immer schlimmer werden und die Bauern werden zur Aufgabe gezwungen werden, wenn ihnen nicht geholfen wird. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt. Ja. Mhm. Genau da stehen wir davor, dass immer mehr Bauern sagen, ja, das interessiert mich nicht mehr, weil ich meine Schafe da nicht als Wolfsfutter auf die Alm stelle. Ja.
Gerald, zur Machbarkeit von Herdenschutz auf Almen gibt es eine aktuelle Studie von Felix Knauer und Isabella Pfaffelberger. Die verlinken wir in den Shownotes. Kurz ein paar Worte noch dazu.
Also tatsächlich ist da ein Algorithmus entwickelt worden, der jede einzelne Alm prüft. Und das Ergebnis ist dann gewesen, dass viele kleinere Almen durchaus geschützt werden können und die allermeisten Almen in Österreich, gerade wenn es dann größere Betriebe sind, auf jeden Fall geschützt werden können. Es bedarf natürlich auch Anpassung in den Managementmaßnahmen, aber es wurde auch genau in dieser Studie wieder als besonders wirksam hervorgetan, dass Behirtung mit Hirten, Hütte und Herdenschutzhunden sowie eben auch die Wirksamkeit von Zäunen belegt wurde.
Okay, also diese Studie ist in den Shownotes, die könnt ihr nachlesen. Sehr spannend. Auf jeden Fall gibt es da ein paar gute Einblicke. Wir haben Kärnten jetzt schon öfter angesprochen. Kärnten ist nicht nur bei deutschen Urlaubern besonders beliebt, sondern Kärnten hat, glaube ich, auch von allen Bundesländern bei euch die rigoroseste Wolfsverordnung. Stimmt doch, oder?
Ja, es geht um das Thema Risikowölfe.
Ja. Ja,
wenn wir das hernehmen wollen, diesen Begriff. Mhm. Und ich habe das auch schon vielfach gesagt, diesen Begriff gibt es nicht. Es ist eine politische Erfindung, um eine Rechtfertigung zu haben, Wölfe zu schießen, die völlig normales Verhalten an den Tag legen.
Das heißt, es hat bei euch Beispiele gegeben von Wölfen, die nachts in der Nähe von Ortschaften gesehen wurden und daraufhin abgeschossen wurden.
Das ist in den meisten Fällen in Österreich so tatsächlich.
Und gab es dann irgendwie mal irgendeinen Fall, wo man sagen kann, okay, da hat es jetzt eine Nahbegegnung gegeben oder dort hat ein Wolf irgendwie unerwünschtes Verhalten gezeigt?
Also wenn überhaupt eine Begegnung mit Menschen stattgefunden hat, dann meistens auf mehr als 200 Meter oder so. Also völlig absurd, ja, da von einer Begegnung zu sprechen. Und wenn überhaupt, dann oft nur einmal, dass ein Wolf vorbeigelaufen ist, dass er sich in der Nacht einem Gebäude genähert hat, wiederholt. Ja. Mhm. Das war vielleicht öfter der Fall, aber das ist kein problematisches Verhalten.
In
das
der
ist
Nacht?
Kein Risiko. Ja, auch am Tag, aber selbst da hat er nicht die Nähe zu den Menschen gesucht, sondern ist halt einfach durch eine Siedlung gelaufen.
Also da war ein Wolf auf der Durchreise, ist durch Zufall durch eine Siedlung gekommen und hat das mit dem Leben bezahlt, mehrfach, also in vielen Fällen bei euch.
Ja, wie es halt im Frühjahr der Fall ist, dass die jungen Wölfe da oft einmal durch irgendeine Siedlung geraten und dann gleich als Risikowölfe tituliert worden sind.
Wenn wir jetzt auf die Abschüsse in diesem Jahr in Kärnten zurückblicken, gibt es da irgendeinen Fall, der euch in Österreich besonders bewegt hat oder wo die Emotionen vielleicht auch hochgekocht sind, weil es so ungerecht war?
Also speziell in Kärnten sind sowieso alle Abschüsse rechtswidrig, wenn es nach dem geht. Aber tatsächlich gab es einen Fall in Österreich und zwar in Niederösterreich, also nicht in Kärnten, der speziell dramatisch oder beziehungsweise Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich Recht ist und dem, was in Österreich passiert, am deutlichsten aufzeigt. Denn dort wurde ein Wolf geschossen als Risikowolf, der vergrämt werden konnte.
Das heißt?
Ja, wenn man einen Wolf vergrämen kann, warum muss man ihn dann erschießen?
Also die haben ihn vergrämt und dann erschossen?
Ja.
Das ist nicht dein Ernst.
Die Rechtfertigung war, er ließ sich nur sehr schwer vergrämen.
Ja. Also das heißt, die haben wirklich den Wolf vergrämt, aber eben halt aus deren Sicht nicht genug oder was ist da gelaufen?
Ja eben, das ist völlig absurd. Diese Begründungen, die sind so an den Haaren herbeigezogen. Es gibt, wenn ein Jäger sagt, ja, der hat sich nicht vergrämen lassen, ja, obwohl der Wolf dann seines Weges gezogen ist, nur weil der Jäger einmal mit der Autohupe gehupt hat, ist der Wolf nicht sofort davongelaufen und deswegen hat er sich nicht vergrämen lassen. Vielleicht war aber der Wolf 200 Meter weit vom Auto entfernt, den wird das relativ wenig jucken, ob da in 200 Meter Entfernung ein Jäger mit der Autohupe hupt. Und solche Fälle gibt es in Österreich genug, weil die Einschätzung dessen, was eine erfolgreiche Vergrämung ist, macht kein Wissenschaftler, sondern der Jäger.
Sind die Jäger bei euch besonders ausgebildet zum Thema Wolf?
Nein.
Was glaubst du, ist der Hintergrund? Warum wollen die Wölfe schießen? Ist das wirklich die Trophäe oder sind da andere Gründe im Spiel?
Kann ich schwer sagen. Tatsache ist, dass die Jäger in manchen Bundesländern meines Wissens den Wolf behalten dürfen, wenn sie das wollen. Ob das schon besonders viele getan haben, kann ich auch nicht sagen, denn all diese Dinge werden nicht nach außen kommuniziert.
Machen die Jäger
obwohl denn, es um eine geschützte Art
obwohl geht. Obwohl es um eine geschützte Art geht. Machen denn die Jäger wenigstens andere sinnvolle Dinge in Sachen Wolf? Also machen die zum Beispiel ein Monitoring oder führen die Buch über das, was da draußen passiert?
Wir haben jetzt in Österreich die letzten Monitoring-Daten aus dem April, glaube ich. Und bis jetzt, wir haben jetzt Mitte, Ende Juni, keine neuen Monitoring-Daten zu den Rudeln, keine neuen Monitoring-Daten zum Bestand, keine neuen Monitoring-Daten zu Welpen, gar nichts.
Okay, wisst ihr denn schon, welche Auswirkungen diese vielen Abschüsse auf die Populationsentwicklung haben und auf die Rudelstrukturen?
Natürlich nicht. Es gibt de facto kein Monitoring in Österreich.
Aber ihr habt einen Statusbericht vom Österreichzentrum über die Anzahl der Wölfe und die Anzahl der Abschüsse, oder?
Tatsächlich haben wir das. Es wurden 2025 121 Individuen nachgewiesen. Es waren nur mehr 8 Wolfsrudel, also eines weniger als zuvor. Es gibt 3 reproduzierende Wolfsfamilien in Österreich mit 7 Welpen und das bedeutet einen Rückgang von -75% des Welpenbestandes.
Aber sind die nicht geboren worden oder sind die Welpen entnommen worden?
Also tatsächlich sind es einfach weniger Welpen geboren worden. In den letzten 4 Jahren immer weniger.
Das ist ja alarmierend eigentlich, wenn man darauf schaut, dass ihr ja vom günstigen Erhaltungszustand noch meilenweit entfernt seid und das ja auch an die EU-Kommission gemeldet habt. Ihr habt ja gemeldet, dass der Erhaltungszustand bei euch nicht günstig ist, oder?
Richtig. Also im November 2025 wurde der Zustand der Population der Wölfe in Österreich als U1 gemeldet und das Kürzel U1 steht für ungünstig.
Okay. Und welche Folgen hat das jetzt für Österreich mit Blick auf ja geltendes EU-Recht und die FFH-Richtlinie? Wird Österreich jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen?
Also Tatsache ist, dass die EU derzeit gar nichts unternimmt, wenn es um den Wolf geht. Und das nutzt die Politik in Österreich schamlos aus. Ja. Obwohl es ihnen klar ist, dass sie da gegen geltendes Recht verstoßen, immer wieder.
Ist denn eigentlich klar, dass potenziell die Spezies Wolf in Österreich gefährdet ist? Also ich meine, das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Da muss ich auch gar keine großen Biologiekenntnisse haben, dass wenn da so ein Negativtrend ist, mit Blick auf die Anzahl der Wölfe und der Rudel und so und der Nachkommen vor allen Dingen, dass das jetzt eher, problematisch wird für das Überleben der Wölfe in Österreich. Ist denen das klar oder preisen die das ein und wollen die genau das?
Tatsache ist, dass da seitens der Landesregierungen und auch des Landwirtschaftsministeriums andere Sachen kommuniziert werden. Und zwar wird sich da immer wieder auf den Herrn Hackländer berufen, der argumentiert, man könne die Population auf größere Gebiete beurteilen, also auf europäische Population, Alpenpopulation etc. Und dann braucht ja Österreich gar nicht so viele Wölfe, ja. Das ist so die gängige Argumentation. Und was man halt immer wieder hört, ist, der Wolf ist ja in Europa gar nicht mehr gefährdet. Der Wolf ist ja in Österreich auch nicht gefährdet, weil es ja rundherum genügend Wölfe gibt.
Okay. Ja. Lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, wer Professor Hackländer überhaupt ist. Also er ist ja anerkannter Wissenschaftler eigentlich.
Ja, er ist Professor an der BOKU in Wien. Und hat aber ursprünglich eigentlich meines Wissens mit Wölfen nichts zu tun gehabt, sondern eher mit Hasen. Das war so sein erstes Forschungsgebiet und hat dann 2 Bücher über den Wolf geschrieben. Und er ist halt der Jagd- und der Landwirtschaftslobby sehr nahe, sage ich mal. In diese Richtung gehen auch seine Gutachten und seine Studien immer wieder. Ja. Biologisch kann man sagen, liegt der Hackländer weitgehend innerhalb des Mainstreams der wissenschaftlichen Meinung. Wenn man das Ganze aber von der rechtlichen Seite betrachtet, und zwar speziell im Hintergrund der FFH-Richtlinie, dann blendet er diese weitestgehend aus. Ja. Mhm. Und man kann sagen, dass wildökologisch, biologisch sind seine Argumente nicht falsch, aber sie haben nichts mit dem zu tun, was die FFH-Richtlinie vorgibt.
Er hat so seine Sicht auf das Thema Wolf und ignoriert dabei, dass es im Prinzip Vorgaben gibt in der FFH-Richtlinie, zum Beispiel mit Blick auf den günstigen Erhaltungszustand, der ist ja ganz klar definiert und da hat er eine andere Definition und schafft es auch, die plausibel bei seinen Auftraggebern zu verteidigen.
Exakt. Also es ist, geht genau um diesen Zustand des günstigen Erhaltungszustandes. Wann ist der in Österreich zum Beispiel erreicht? Tatsächlich gibt es ja für den günstigen Erhaltungszustand in Österreich bereits ein Gutachten und auch wissenschaftliche Arbeiten, die da einen Schlüssel vorgeben, nachdem beurteilt wird, wie viele Rudel, Wölfe es pro Land geben sollte, um diesen Zustand des günstigen Erhaltungszustandes zu erreichen. Im Gegensatz dazu steht zum Beispiel eine Populationsgefährdungsanalyse, PVA kurz, die, wie es scheint, von einem Herrn Hackländer gerade in Arbeit ist, beziehungsweise okay, von der BOKU in Arbeit ist.
Ja. Alles klar.
Was ist eine Populationsgefährdungsanalyse? Diese, eine solche Studie analysiert, ob wann die Wölfe in Österreich überleben können. Ja, und wenn man sich das vorstellt, das wäre für einen Menschen sozusagen das absolute Existenzminimum. Die Frage ist, ist das das Ziel, das wir erreichen wollen, ein absolutes Existenzminimum? Der günstige Erhaltungszustand dem entgegen bewertet den Zustand so, dass diese Population quasi ihre ökologische Funktion ausüben kann, die Population stabil und auch gegenüber Krankheiten etc. da resistent ist und da genügend Spielraum ist, dass die Wölfe auch sozusagen gut in Österreich leben können.
Mhm. Die sind gerade dabei, so eine Studie zu machen und werden dann im Prinzip die These vertreten und auch belegen wollen, dass eben halt eine Anzahl X von Wölfen in Österreich reicht. Wir erinnern uns, in der Schweiz hat es das mal gegeben, da waren 150 Wölfe im Spiel, da wurden 150 Wölfe genannt in der Schweiz. Das war die Zahl, mit der die Wölfe überleben, aber eben halt die Spezies trotzdem weiterhin ja gefährdet ist und überhaupt nicht im günstigen Erhaltungszustand ist. Und sowas wird jetzt bei euch auch gemacht.
Ja, aber nicht zum Zwecke für nur diese Populationsgefährdungsanalyse, sondern die wiederum soll wahrscheinlich, also so nehme ich an, ja, weil das haben sie ja bis jetzt immer so gemacht, die Politik wird das hernehmen und dann mit dieser Populationsgefährdungsanalyse den günstigen Erhaltungszustand ausrufen in Österreich. Mit 8 Rudel, mit derzeit wahrscheinlich nicht einmal ganz 100 Wölfen. Und mit einer Reduktion der Welpen um in den letzten 4 Jahren um 75%.
Und da wir ja wissen, dass die EU-Kommission so fast jede Kröte schluckt momentan, kann es passieren, dass sie das dann akzeptieren, so wie sie es bei Deutschland ja auch akzeptiert haben. Wir haben ja auch den günstigen Erhaltungszustand gemeldet, obwohl der mitnichten erreicht ist. Ganz im Gegenteil, bei uns ja auch die Zahlen stagnieren oder sogar rückläufig sind. Gut, aber trotzdem wird das, sag ich mal, mittelfristig natürlich ein Problem werden und davor kann auch die EU-Kommission nicht die Augen verschließen. Anke hat ja diese Woche auch einen interessanten Aufsatz herausgebracht unter dem Titel Der Wolf nach der Herabstufung des Schutzstatus, warum der günstige Erhaltungszustand jetzt zur entscheidenden Frage wird.
Ja, das ist genau der Punkt, warum jetzt da versucht wird, mit aller Gewalt in Österreich künstlich diesen günstigen Erhaltungszustand herbeizubeschwören. Ja, weil natürlich, solange dieser günstige Erhaltungszustand noch nicht erreicht ist, gilt eigentlich der strenge Schutzstatus. Das heißt, selbst wenn der Wolf jetzt herabgestuft worden ist in der FFH-Richtlinie, solange dieser günstige Erhaltungszustand nicht erreicht ist, gilt er immer noch als streng geschützt, eigentlich in Österreich. Mhm. Ja, und das ist auch der Grund, warum diese Bemühungen da sind. Und noch einmal zurück zu diesen ganzen Begriffen, warum die das probieren. Das ist ganz einfach. Die Menschen in Österreich wissen weder, was eine Populationsgefährdungsanalyse ist, noch wissen sie, was der günstige Erhaltungszustand ist. Und wenn jetzt die Politik diese Begriffe einfach vermischt und sagt, ja, diese Studie belegt, dass in Österreich die Population nicht gefährdet ist, deswegen haben wir den günstigen Erhaltungszustand, ja, dann glauben das die meisten Menschen, weil sie ja den Unterschied gar nicht kennen. Und das ist ein Riesenproblem, ja, dass da einfach willkürlich mit Begriffen gearbeitet wird und mit quasi Einschätzungen gearbeitet wird, die weder rechtlich noch wissenschaftlich dementsprechen, wie sie eigentlich gedeutet werden sollten.
Glaubst du, dass es irgendwann so sein wird, dass in Österreich und auch in Deutschland der günstige Erhaltungszustand nicht nur verkündet wird, sondern auch belegt werden muss?
Glaube ich, sehr wohl. Das Problem ist, dass bis dorthin noch so viel Leid und so viel unnötiges Leid seitens der Weidetierhalter und seitens der Wölfe passieren wird, weil sie die Politik da einfach Probleme schafft, die sie selber lösen will.
Ja. Wir sprechen ja heute jetzt das vierte Mal zusammen und wir haben immer wieder so gesagt, ja, Österreich und so, mega, ne, wie die da mit Wölfen umgehen. Und in Deutschland, wir haben ja noch den Vorteil, wir haben das Verbandsklagerecht und bei uns geht's den Wölfen schon noch besser und die können sich ja auch ausbreiten. Und jetzt haben ja auch wir neue Voraussetzungen in Deutschland. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, du und ich, da war das noch gar nicht absehbar, wie dramatisch das mal werden würde bei uns. Du verfolgst das ja aber auch, was hier läuft. Hättest du dir das jemals träumen lassen, dass es bei uns auch mal so weit kommt?
Also wenn man sich die Entwicklung in Niedersachsen die letzten Jahre angeschaut hat, hätte ich es vermutet, aber ich hätte es nicht gewagt zu glauben. Ja.
Es ist ganz schön was los hier bei uns, aber auf der anderen Seite gibt es ja bei uns auch die Möglichkeit, gegen diese Verfügung eben halt zu klagen und das ist ja jetzt auch passiert. Wir haben gerade gestern erlebt, also heute ist der 18. Juni, gestern am 17. Juni, ist erstmal eine Abschlussverfügung im Kreis Spree-Neiße kassiert worden vom Gericht, weil eben die Voraussetzungen für den Abschluss nicht gegeben waren. Und es gibt einen Hängebeschluss für Olpe, für den berühmten Wolf Milan, der auch abgeschossen werden sollte. Und da hat das Gericht jetzt diesen Hängebeschluss erlassen und wird jetzt darüber entscheiden, in den nächsten Tagen, wie da weitergemacht wird. Also beide Abschlussverfügungen mussten erstmal gestoppt werden. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, so kann es nicht weitergehen. Es ist hier wirklich ein Kampf gegen die Natur, ein Kampf gegen die Wölfe. Das ist ein ganz schöner Abnutzungskampf. Wie haltet ihr das aus?
Egal wie lange es dauert, wir werden dem entgegenstehen. Ja, wir werden da fachlich, sachlich aufklären und auch natürlich die wissenschaftlichen Fakten auf den Tisch legen und die Leute immer weiter informieren.
Ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht klar, dass es uns ja nicht um Meinung geht oder um irgendwie das Durchsetzen von irgendwelchen Ideologien, ne, oder Interessen, sondern dass es hier wirklich um Fakten geht. Ich glaube, das ist den Menschen gar nicht klar. Das kann man denen gar nicht oft genug sagen. Ihr und auch wir hier in Deutschland, wir vertreten letztendlich die Wissenschaft, faktenbasiertes Wissen. Und letztendlich ist es ja auch mittlerweile fast schon eine Frage von Demokratie und Rechtsstaat geworden, ne, was hier so passiert.
Ich darf nur den einen Satz von Hackländer, der immer wieder zitiert wird in den Medien, aufbringen. Er ist für die schnelle Entnahme von Problemwölfen. Ja, fein, das bin ich auch. Ja. Das hat es vorhin schon gegeben, bevor der Schutzstatus gesenkt worden ist. Das Problem ist eigentlich, dass nie Problemwölfe in Österreich geschossen werden, ja, sondern Wölfe, die eigentlich weder einen Schaden noch irgendwie ein Risiko dargestellt haben für Menschen oder Tiere, einfach abgeknallt werden. Und dagegen sind wir. Ja. Nicht dagegen, dass man einen Problemwolf, der Herdenschutz gezielt und wiederholt überwindet, entnimmt. Dagegen sind wir nicht. Mhm. Ja. Und wenn der Herr Hackländer sagt, es sollen Problemwölfe entnommen werden, dann sage ich ja richtig. Aber das Problem ist, das passiert so nicht in Österreich. Wölfe in Österreich werden ja nicht als Problemwolf, sondern als Risikowolf geschossen. Mhm. Was ein Problemwolf ist, ist genau definiert. Ein Wolf, der sich aktiv wiederholt einem Menschen auf unter 30 Metern bewusst nähert und dabei aggressives Verhalten an den Tag legt. Mhm. Dem Menschen gegenüber. Das ist ganz klar definiert über wissenschaftliche Arbeiten, europaweit anerkannt und in den letzten 20 Jahren gab es davon in ganz Europa eine Handvoll Fälle. Und bei uns werden die Wölfe reihenweise geschossen, weil sie gegen eine Hausmauer gepinkelt haben.
Ja, so kann es natürlich nicht weitergehen und ich bin halt dankbar und froh, dass es euch jetzt als Verein gibt, dass ihr wirklich was bewegen könnt bei euch. ich glaube, das ist das, womit die nicht so richtig gerechnet haben, dass sich da auch mal Widerstand jetzt regt bei euch im Land.
Ja, vor allem werden wir auch mit dem Verein in Zukunft Missstände auf Almen aufzeigen. Ja, das ist so ein Ziel. Also wir werden, wo es geht, Bauern gerne unterstützen, wenn sie das wollen. Aber auch im Gegenzug werden wir Missstände aufzeigen.
Da hat es doch jetzt die Tage schon was gegeben, ne? Da haben sich doch schon irgendwie Weidetierhaltende beschwert, dass ihr die irgendwie angezeigt habt oder Personen aus eurem Umfeld, die angezeigt haben?
Der Verein hat niemanden angezeigt, das waren Privatpersonen. Natürlich kennen wir manche dieser Personen, die da angezeigt haben, aber als Verein haben wir noch nicht angezeigt. Ja. Es geht darum, dass wenn eine konkrete Gefahr besteht, die Tierhalter zum Schutz ihrer Tiere verpflichtet sind. Eine konkrete Gefahr ist es zum Beispiel, wenn schon einmal ein Wolfsriss beziehungsweise auch eine Abschussverordnung vorhanden ist, dann besteht eine konkrete Gefahr. Und in Österreich ist es so, dass selbst nach dem zweiten Riss Tiere nicht geschützt wurden beziehungsweise dann nicht von der Alm gebracht wurden, sondern immer noch dort verblieben und der Gefahr weiter ausgesetzt wurden.
Zumal ja die Tierhalter auch immer gerne ins Feld führen, sie liebten ihre Tiere so sehr und sie würden so an denen hängen und so. Und dann lassen sie auf der anderen Seite, lassen sie die im Stich, wenn es darum geht, die zu schützen. Vielleicht aus politischen Gründen, warum auch immer. Auf jeden Fall ist das Fakt, das haben wir ja bei uns auch, dass Weidetierhalter wirklich dann einfach nicht ihrer Verpflichtung nachkommen, ihre Tiere zu schützen. Und wenn man das dann anzeigt, dann ist das aus meiner Sicht Bürgerpflicht. Also sei mir nicht böse, aber ich finde, dass wenn man sowas mitbekommt, dann ist man verpflichtet. Dann muss man doch, um Tierleid zu vermeiden, um künftiges Tierleid zu vermeiden, oder?
Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist es natürlich, diese Begriffe von konkreter Gefahr, ja, das gehört rechtlich jetzt genau definiert. Also erstens sagt der Gutachten, dass wenn eine Verordnung für einen Abschuss eines Wolfes da ist, besteht konkrete Gefahr. Und selbst eine Leitlinie, die über die Landwirtschaftskammer, glaube ich, in Auftrag gegeben wird, die zwar nicht rechtlich bindend ist, weil es nur eine Leitlinie ist, aber selbst da steht drinnen, dass die Tierhalter zum Schutz ihrer Tiere verpflichtet sind. Ja? Und das wird derzeit tunlichst ignoriert. Ja?
Und da wurde sich jetzt auch drüber aufgeregt dann?
Die Tierschützer werden da angegriffen, weil es heißt, es ist zynisch, Bauern anzuzeigen, die sowieso schon den Schaden haben. Das ist aber die falsche Frage. Die Frage ist, warum haben die den Schaden? Ja? Und was müsste eigentlich geschehen, dass diese Schäden und dieses Tierleid verhindert wird? Das heißt, der Ansatzpunkt ist ganz woanders.
Gerald, nochmal ganz kurz zurück zum günstigen Haltungszustand. Ich hatte jetzt eben gerade gesagt, in der Schweiz hat man mal irgendwann diese Zahl 150 definiert. Wie ist denn bei euch die Referenzzahl jetzt für den wirklich günstigen Erhaltungszustand?
Du sprichst von der Schweiz von 150 Individuen, oder?
Stimmt, ja. Mhm.
Ja. Für Österreich gibt es ein Gutachten, das die Zahl 116 ausgespuckt hat. Und zwar 116 Rudel. Das bitte zu Man beachte auf regionaler sowie nationaler Ebene. Man darf in dieser Zahl nicht die Zahl der Wölfe in Italien, Rumänien, Polen, Tschechien oder Deutschland heranziehen, sondern es geht rein um die Zahl der Rudel in Österreich. Mhm. Ja, das ist ganz klar definiert für den günstigen Erhaltungszustand, nicht für eine Populationsgefährdung.
Stimmt, das sind ja zwei unterschiedliche Messwerte, hatten wir ja eben schon gesagt. Nehmen wir jetzt 116 Rudel mal, wie viel Individuen sind bei euch in einem Rudel?
Damit es einfach ist, nehmen wir mal 10.
10, so viele?
Naja, sagen wir, jetzt sind natürlich weniger, ja, 6 bis 10 vermute ich.
Okay, also nehmen wir mal 10, dann wären das 1160 Wölfe in Österreich. Das wäre jetzt der Idealfall. Dann wäre der günstige Erhaltungszustand erreicht.
Genau, dann würde der Wolf auch seine ökologische Rolle im System erfüllen.
Die übrigens sehr wichtig ist. Können wir noch mal ganz kurz umreißen, worum es da geht, warum der Wolf auch in Österreich so wichtig ist?
Ja, es geht um seine Rolle als großer Beutegreifer. Erstens, wie wir wissen, haben wir in Österreich eine der höchsten Schalenwilddichten in ganz Europa, was natürlich für den Wald ein Riesenproblem ist. Und da könnte der Wolf eine große, große Hilfe sein.
Und man muss eben halt auch immer wieder sagen, wenn diese Zahl dann eines Tages erreicht ist, dann wird das ja nicht endlos so weitergehen. Dann ist ja auch kein Platz mehr für mehr Rudel. Das begreifen auch viele nicht oder wollen es nicht begreifen. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Territorien und wenn die gesättigt sind, da passt da nicht mehr rein, ne?
Ja, das sieht man mittlerweile ganz, ganz schön im Nordosten Deutschlands, wo die Populationen mittlerweile tatsächlich gesättigt sind und da ist auch die Reproduktion und der Anstieg mittlerweile ganz, ganz gering. Ja. Das ist ja auch ein Wert, der immer wieder verwendet wird, die Wachstumsrate der Population von mehr als 30% ja, in der Besiedlungsphase. Ja. Aber sobald die Gebiete, die geeigneten Habitate besetzt sind, dann geht diese Zahl massiv zurück.
Wir haben diese Zahl ja nicht mal mehr in Hessen oder in anderen Bundesländern, in NRW, wo es kaum noch Wölfe gibt. Auch da haben wir diese 30% ja gar nicht mehr. Da greift der Mensch ja schon längst ein.
Ja, mehr oder weniger auf illegale Weise natürlich.
Genau,
dann, ja.
So sieht das leider aus.
Es kommt ja noch on top.
On top, genau. Die menschliche Bejagung, die illegale Bejagung kommt noch on top. Zu all dem, was wir jetzt hier und heute besprochen haben. Ach Gerald, das sind harte Zeiten. Ihr habt aber alle ein dickes Fell, oder?
Wir haben doch gerade erst angefangen.
Dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Und wir bleiben Danke. Im Austausch und hören uns, wenn die Zeit reif ist, wieder.
Immer gerne.
Mit hoffentlich dann endlich mal guten Nachrichten.
Ja, so hoffe ich auch.
Bis ganz bald, lieber Gerald.
Ebenso, danke dir.
Ciao, ciao.
Bis bald. Tschüss.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.